Mia hätte die letzte für den Tag sein sollen. Sie hatte eine Rippenprellung und eine Schnittwunde am Bein. Sie warf sich das dunkle Haar über die Schulter und klimperte mit ihren schwarz getuschten Wimpern. »Wie viele Stiche kriege ich, Dr. Knox?«
»Gar keine. Nur eine Tetanusspritze und Klammerpflaster«, sagte ich.
»War das Jerome?« Jerome war Mias Freund, Zuhälter und angeblich auch Verlobter.
»Er hat's nicht so gemeint. Jerome ist ein Arschloch«, sagte ich, während ich ihr mit einem alkoholgetränkten Wattebausch über den dünnen Arm strich. Mia zuckte zusammen, als ich ihr die Nadel in den Arm stach.
»Au! Warum holen Sie mich nicht einfach raus aus meinem Scheißleben?«
»Ich bin zu alt für dich.«
»Sie haben einen hohen Meilenstand, klar, aber Ihr Motor läuft noch wie geschmiert. Sie haben diesen drahtiger, alternder Surfer-Look.«
»Das mit dem Altern stimmt schon mal«, sagte ich und klebte ein Pflaster auf den Einstich. Sie lachte rau. Dann zwinkerte sie mir noch einmal zu und stöckelte aus dem Behandlungszimmer. Ich sah auf die Uhr. Kurz vor 7. Fast geschafft. Vor mir war Greggy da gewesen. Ein zittriges, vor sich hin murmelndes Gespenst mit fettigem Haar auf der Jagd nach verschreibungspflichtigen Medikamenten. Und vor ihm, seit frühmorgens, war die traurige Parade der Obdachlosen bei mir aufmarschiert. Unter sedimentartigen Schichten verrottender Kleidung hatte ich Lungenentzündungen entdeckt, eine Bindehautentzündung, Staphylokokkeninfektionen, Läuse, Stichwunden, Rattenbisse sowie zahllose Varianten vereiterter Hautausschläge. Und jeder Patient hatte einen derart üblen, durchdringenden Gestank verströmt, dass ich jedes Mal von neuem beinahe erstickt wäre. Lydia Torres, meine Krankenschwester und Klinikmanagerin, nannte es die Brückenkrankheit, das Zugrundegehen der Glücklosen, Verrückten, Süchtigen und Vergessenen. Ich zog die Latexhandschuhe aus, warf sie in die Abfalltonne und atmete durch. Ich lehnte mich an das stählerne Waschbecken und starrte in den stahlumrahmten Spiegel. Die Falten rings um meine schmalen grünen Augen wurden immer tiefer. Die grauen Strähnen im kurzen, strohblonden Haar waren nicht mehr zu übersehen. Ich sah mir förmlich beim Altern zu. Ich drehte den Hahn auf und spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht. Alles in allem war es kein schlechter Tag gewesen. Keine Schreihälse. Keine nennenswerte Gewalt, kein plötzlicher Todesfall. Keine großartigen Siege, aber die hatte ich mir bereits in der ersten Woche meiner Assistenz abgeschminkt. Medizin war per Definition ein Spiel auf Zeit, ein Hinauszögern, kleine, mit bloßen Händen oder unzureichender Bewaffnung ausgetragene Gefechte. Das Endergebnis stand von vornherein fest, wie lange man es auch hinausschob. Ich trocknete mir Gesicht und Hände ab und dachte an den Joint oben auf meinem Küchentisch. Duschen, frische Klamotten, ein Stella-Sixpack im Kühlschrank, der Gartenstuhl auf dem Dach, der Joint und die abendliche Maisonne über L.A. Diese kleine Privatparty war mein Freitagabendritual. Seit einer Weile fand es auch an anderen Abenden statt, vielleicht an zu vielen. Ich schloss die Augen und stellte mir den Blick von dort oben vor. Über Skid Rows schäbiges Häusermeer, im Westen Downtowns Wolkenkratzer, dahinter die untergehende Sonne und das schlierige Blutorange des Himmels. Ich ging den Flur hinunter zu meinem Büro, eine holzgetäfelte fensterlose Nische. Der Schreibtisch quoll über mit Papierkram, stapelweise Formulare, die von Behörden und Versicherungen unterschrieben werden mussten, um mir Rückerstattungen zu bewilligen, die nicht einmal die Monatsmiete decken würden. Dazwischen diverse Rechnungen. Außerdem gab es einen weiteren Brief meines Vermieters, Tony Kashmarian. Darin stand mehr oder weniger das Gleiche wie in den anderen Briefen, die er mir seit einigen Monaten schickte. Eine Erinnerung, dass der Mietvertrag für die Klinikräume Ende August auslief. In 12 Wochen. Und dass das Gebäude dann zum Verkauf stehen würde, es sei denn, ich wolle von meinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Das Neue in dem Brief war der 7-stellige Betrag, den er als Kaufpreis nannte. Kopfschüttelnd schaute ich auf die Zahl. Exorbitant hoch, unerreichbar, ein Hohn angesichts meiner finanziellen Möglichkeiten. Wie sollte ich so eine Summe aufbringen? wo schon jede Gehaltsüberweisung ein Kampf war. Als ich die Tür zum Treppenhaus erreichte, hörte ich Schreie aus dem Wartezimmer, eine erstickte animalische Frauenstimme, und dann kam Lucio herausgestapft. Lucio, mein Türsteher, offiziell Krankenpfleger und Assistenzmanager der Klinik, füllte den schmalen Flur aus. Er war bleich und schwitzte. »Ein Kind«, sagte er. »Es ist blau angelaufen.« »Mist«, flüsterte ich. Es war ein kleines Kind, nicht älter als 5. Es warf sich keuchend herum, rutschte von einem der Plastikstühle zu Boden. Die Mutter, ich nahm an, dass es seine Mutter war, die beiden hatten das gleiche kastanienbraune Haar, und die Panik in ihren Augen war die einer Mutter, kniete neben dem Jungen, klopfte ihm auf den Rücken, redete mit entsetzter Stimme auf ihn ein. Arthur, Lucius Lover und unser IT-Fachmann stand wie erstarrt hinter ihr, in der Hand den Wasserbecher, den er ihr hatte reichen wollen. Ich hob den Jungen vom Boden, er wog vielleicht 15 Kilo. Ich trug den Jungen ins Behandlungszimmer. Die Mutter folgte mir und redete in einem Fort auf mich ein. Ich verstand kein Wort. Die Haut des Jungen war klamm und weiß, die Fingernägel blau angelaufen. Auch die Lippen waren blau und geschwollen. Er hatte rote Flecken am Hals und an den Wangen. In seiner Brust hörte man ein Rasseln und Pfeifen. So klang ein Atemweg, der im Begriff war, sich zu verschließen. Ich legte ihn auf den OP-Tisch, drückte ihm eine Hand auf die Brust und hielt ihm zwei Finger an den Hals und fand den Puls. Er pochte rasend schnell. Die Frau zog mich am Arm und brüllte, »Arachide!« »Etwas, das er gegessen hat?«, fragte ich. Die Frau nickte. »Was? Arachide!«, wiederholte sie. »Erdnüsse!« Lucio stand an der Tür und ich winkte ihn herein. »Stell den Tisch schräg«, wies ich ihn an. »Kopf nach unten, Füße hoch, aber lass ihn nicht runterfallen.« Dann rannte ich den Flur hinunter. Fluchend zerrte ich den Schlüssel heraus und schloss den Medikamentenschrank auf. Ich riss ein paar EpiPens heraus. Ein Infusionsset, Kochsalzlösung, eine Fiole mit Benadryl 4, ein Intubationsrohr und das Werkzeug für einen Luftröhrenschnitt. Ich rannte ins Behandlungszimmer zurück, warf alles auf den Tresen, riss einen EpiPen auf, nahm den Injektor heraus und zog die Schutzkappe ab. »Halt sein Bein fest«, sagte ich zu Lucio und drückte dem Jungen die Nadel in den nackten Oberschenkel. Es dauerte 4 lange Minuten, bis die Wirkung des Epinephrin einsetzte. Schließlich verklang das Rasseln und Pfeifen in seiner Brust und die bläuliche Färbung seiner Lippen verschwand. Er bekam besser Luft, was seine Panik und die seiner Mutter verebben ließ. 20 Minuten später war die Gesichtsfarbe des Jungen wieder normal. Sein Puls und Blutdruck ebenso. Lucio schleppte eine Sauerstoffflasche aus dem Medizinschrank heran und ich zeigte dem Jungen die Atemmaske, die er argwöhnisch musterte, ehe ich sie ihm über Nase und Mund zog. Ich hatte den Zugang für die Infusion schon gelegt und die Fiole am Schlauch befestigt, ehe der Junge mehr tun konnte, als überrascht aufzuseufzen. Ich ließ Benadryl einlaufen und das Antihistaminikum gepaart mit der Erschöpfung ließ ihn augenblicklich einschlafen. Ich beobachtete die Atmung des Jungen und prüfte seinen Puls. Dann trat ich vom Tisch zurück. Ich lehnte mich an die Wand. Mir schlackerten die Knie vor lauter Adrenalin und mein Kittel war voller Schweißflecken. Die Frau tippte mir auf die Schulter und sagte etwas, das ich nicht verstand. »Englisch?«, fragte ich die Frau. Sie nickte langsam und wieder kräuselte sie die Stirn. »Junge ist gut?« Ihre Stimme war leise, ihr Englisch hatte einen starken Akzent, irgendetwas Osteuropäisches. »Er hatte eine allergische Reaktion, eine ziemlich heftige sogar, aber er wird es überstehen. Man muss aber auf ihn aufpassen, ihn eine Weile im Auge behalten. Und er darf keine Erdnüsse mehr essen, nie wieder. Verstehen Sie mich?« fragte ich. Sie nickte. Und ich betrachtete sie genauer. Sie war jung, keine 25 und nur etwas über 1,50 groß. Ihr Körper in Jeans und Tanktop war schlank, sah aber überaus kräftig aus. Von irgendwo war sie fortgerannt. Ihre wächserne Haut glänzte vor Schweiß, ihr zu einem kastanienbraunen Zopf geflochtenes Haar war seit langem nicht gewaschen worden. Ein reserviert dreinblickendes, aber hübsches Gesicht. Und das mit all den Prellungen und blauen Flecken. Sie waren überall. Unter dem linken Auge, am Kinn, am Hals, an den Armen und Handgelenken. Die Verletzungen waren nicht neu.
vielleicht eine Woche alt, und sie waren am Verheilen. Ich streifte mir frische Handschuhe über und griff nach einem ihrer Arme. Sie zog ihn zurück und ihre Augen blitzten. Sie hob die geballten Fäuste kampfbereit, sie schüttelte den Kopf, sie rang ihren Kampfimpuls nieder und sprach erneut: »Wo ist Toilette?« Ich ging zur Tür und deutete zum Ende des Flurs. »Ganz hinten links. Und danach schaue ich mir die blauen Flecken an.« Sie nahm meine Hände und starrte auf sie herab.
»Danke«,
sagte sie leise.
»Ich komme zurück.«
Dann ging sie den Flur hinunter. Ich kehrte zu dem schlafenden Jungen zurück, gefolgt von Arthur und Lucio, und prüfte seinen Puls, kräftig und gleichmäßig. »Hat einer von euch seinen Namen oder den seiner Mutter aufgeschnappt?« Beide schüttelten den Kopf.
»Wisst ihr, was für eine Sprache sie spricht?«
Arthur zuckte mit den Schultern. »Sie klingt wie eine Nachbarin, die ich mal als Kind hatte. Und die war Rumänin, glaube ich.« Am Ende des Flurs erklang ein metallisches Ächzen, dann ein leiser, wuchtiger Knall. »War das die
Hintertür?«
sagte Lucio und sprintete los. Kurz darauf kehrte er kopfschüttelnd zurück.
»Sie ist abgehauen, Doc. Die Gasse runter und verschwunden.«